Gier, möchtest du nicht das und das? Und ich immer so, nee, ich esse doch kein Fleisch. Und er sagt immer so, ja, aber Salami. Ich sag so, ja, nee, auch keine Salami. Und also das ist für die wirklich schwierig, weil die dann immer sagen, ja, verstehe nicht, was isst du denn dann? Also was dazu, ne? Also das ist immer so die große Frage. Die immer sagen so, da gibt es so viel Varianz.
Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch, einem Podcast über Klima, Ernährung und auch immer wieder über die Frage, wie verschiedene Generationen sich eigentlich über diese Themen austauschen. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Und die Produkte von Veganz habt ihr wahrscheinlich im Supermarkt schon mal irgendwo gesehen. Die sind alle vegan und können auch für Nicht-Veganer immer mal wieder eine klimafreundliche Alternative sein. Und ich freue mich heute sehr über meine Gästin. Bei mir ist heute Susan Sideropoulos. Sie ist Schauspielerin und bekannt geworden ist sie durch ihre langjährige Rolle in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Daran erinnere ich mich sogar selbst noch, weil ich früher das auch sehr obsessiv geguckt habe. Und Susan ist Vegetarierin und setzt sich unter anderem für die Tierrechtsorganisation PETA ein. Und genau, ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallöchen. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wie geht's dir? Was machst du gerade so? Was steht bei dir gerade an?
Mir geht's sehr, sehr, sehr gut. Ich habe ein echt cooles Jahr bis jetzt und gerade die letzten Wochen waren sehr aufregend. Ich habe gerade einen Film abgedreht letzte Woche. Das ist ein Spin-off von GZSZ, was wir letztes Jahr gedreht haben. Leon, glaub nicht alles, was du siehst, lief in diesem Jahr, Anfang des Jahres im Fernsehen und war ja ziemlich erfolgreich, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und dieses Spin-off hat jetzt eine Fortsetzung bekommen und die haben wir jetzt gerade letzte Woche auf Rügen abgedreht und die kommt dann nächstes Jahr, Anfang des Jahres auch auf RTL. Und ja, alle sind ganz aufgeregt und vorfreudig auf diese Fortsetzung, wie die dann geworden ist. Und ja, abgesehen davon habe ich am Wochenende ganz groß meinen Geburtstag gefeiert und bin noch ganz beseelt, ganz beglückt von so vielen schönen Ereignissen.
Oh, schön, das klingt toll. Das schlägt auch ein bisschen mein Herz als alter Teenie GZSZ-Nerd direkt ein bisschen schneller. Ich denke so, aha, Leon, da erinnere ich mich doch noch dran. Cool. Genau, dann würde ich sagen, ich habe eine Frage, weil ich in der Recherche gesehen habe, dass deine Eltern ein italienisches Restaurant hatten, früher oder vielleicht auch noch haben. Und das ist ja eigentlich ein super Punkt, um anzufangen, über Ernährung zu sprechen. Welche Rolle hat denn Essen dann beim Aufwachsen in deiner Familie gespielt?
Also Essen hat eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich komme aus einer Multikulti-Familie. Das bedeutet, meine Mama kam aus Israel, die lebt leider nicht mehr, aus einer deutsch-jüdischen Familie, ist dann nach Israel gegangen, als es damals brenzlig war, sind dann wieder zurückgekommen, die Familie. Mein Vater ist Grieche. Zu allem Chaos haben wir dann ein italienisches Restaurant gehabt. Warum? Ja, das weiß keiner so ganz genau, aber es war, wie es war und es war schön. Mein Vater spricht perfekt Italienisch und es war eigentlich das südländische Spezialitäten-Restaurant. 30 Jahre lang, 10 Jahre tatsächlich jetzt schon nicht mehr. Aber dieses Restaurant hat mein ganzes Leben geprägt, meine Kindheit, meine Jugend. Ich habe sehr, sehr viel Zeit dort verbracht und das zum Aufwachsen. Und heute ist es nicht anders, denn ich habe noch multikulturell geheiratet. Mein Mann ist auch Israeli, der kommt wiederum aus einer russischen Familie, wo auch überall Essen eine sehr, 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 sehr übergeordnete Rolle spielt. Alles dreht sich darum, mit der Familie immer an großen Tischen zu sitzen und ganz viel zu essen. Und ich habe keinen Hunger, ja, wird nicht akzeptiert. Und ja, also Essen auf jeden Fall immer wichtig, immer viel, immer präsent.
Und hast du aus diesen ganzen Küchen, mit denen du dann ja irgendwie so umgeben warst und bist, eine Lieblingsküche? Gibt es?
Also passt jetzt gar nicht, aber asiatisch ist dann meine Lieblingsküche. Aber meine Eltern sind mit mir als Kind auch schon immer jeden Sonntag zum Chinesen gegangen. Das war auch so eine Tradition. Und ich glaube, ich konnte mit Stäbchen essen, bevor ich mit Messer und Gabel essen konnte. Und das war irgendwie auch so sehr nah an mir dran. Und heute ist es eher thailändisch, vietnamesisch, was ich einfach sehr, sehr, sehr liebe. Und lustigerweise, Essen spielt, wie gesagt, eine riesengroße Rolle. Ich liebe Essen und ich kann aber überhaupt nicht kochen.
Ah, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, nämlich, was kochst du denn dann, wenn du so viele verschiedene Einflüsse hast?
Ich koche gar nicht und ich mag nicht kochen und ich will auch nicht kochen. Und Kochen ist für mich wirklich ein ganz schwieriges, Quatsch, ist kein schwieriges Thema. Ich habe damit meinen Frieden geschlossen, weißt du, irgendwie denke ich mir, man muss nicht alles können und irgendwann sollte man auch akzeptieren, dass es Dinge gibt, die in diesem Leben nicht mehr so stattfinden werden. Aber ich habe ja einen Mann. Und bei uns gibt's eh nicht die klassische Rollenaufteilung. Das bedeutet, mein Mann liebt Kochen. Und lustigerweise in dieser ganzen Corona-Wahnsinn, wo ja viele so entdeckt haben, ich lerne jetzt mal noch mehr und weiß ich nicht, ne? Da ist mein Mann total eskaliert und der kann so viele tolle Sachen jetzt machen und mag das auch gerne. Und deswegen bin ich da, genieße ich und schweige.
Aber warum magst du es nicht? Also macht es dir einfach keinen Spaß?
Es macht mir einfach keinen Spaß. Also tatsächlich ist es mir für mich super hochkomplex und kompliziert. Es fängt schon beim Einkaufen an. Das ist auch so eine Area, die mein Mann sehr, sehr gut kennt und liebt und auch viel, viel besser ist als ich. Der hat auch immer so einen guten übergeordneten Überblick. Der weiß, was fehlt. Der setzt sich total gerne mit Lebensmitteln auseinander. Weiß so, bei dem Supermarkt gibt's das und da gibt's dieses und diese Sachen werden überhaupt nur da und da gekauft. Und der mag das total gerne und ich habe dann super Glück gehabt, ehrlich gesagt, weil ich das dankend annehme. Also wenn es sein muss, ganz ehrlich, ich habe zwei Kinder, ne? Also viele denken so, hä, wie geht das? Ja, also die Kinder verhungern nicht bei uns zu Hause, keine Sorge, die werden gut versorgt. Und die einfachen Dinge, ja, natürlich, also die mache ich auch. Ich mache Salat für die Kinder, die lieben das mit Schafskäse oder die mögen gerne, keine Ahnung, Bratkartoffeln oder so easy stuff, Nudeln, ne? Also das kriege ich dann auch noch hin. Aber wenn es dann so ein bisschen komplizierter mit mehr Gewürzen und mehr Shishi, dann bin ich raus.
Aber ich hätte mir jetzt vorgestellt, weil mit dieser Restaurantgeschichte in der Familie, dass du sozusagen auch als Kind ganz viel schon gelernt hast oder dass dir das, aber stimmt, es war nicht so.
Nein, also mein Papa war auch nicht der Koch im Restaurant, sondern einfach wirklich so der Gastgeber, der da vorne steht und jeden mit Namen kennt. Und es war eine sehr persönliche Gastronomie. Ganz, ganz herzlich, ganz viel Musik und Tanz und Spaß und Geburtstage. Und da hingen die Weihnachtsdekorationen das ganze Jahr und so, ne? Also ich habe dort aber nicht, also meine Mutter hat gekocht jeden Tag bei uns zu Hause. Eher so diese klassische deutsche Küche tatsächlich. Aber sie ist halt leider auch schon sehr früh gestorben, also als ich noch ein Teenager war. Das heißt, da habe ich mich dafür noch nicht interessiert und konnte da nicht so wirklich was adaptieren oder schon lernen. Daher, ja, habe ich das dann nicht so übernommen.
Und ist denn das Gastgeben mehr dein Ding?
Auch eine lustige Frage. Ich darf jetzt hier nicht lügen, sonst sagen meine Freundinnen, was erzählst du denn da für einen Quatsch? Also um es gut zu beschreiben, ich bin echt, also wie soll man sagen, bei mir fühlen sich alle meine Freunde und Menschen sehr, sehr viel zu Hause. Und das bedeutet auch, die kommen hier rein, die nehmen sich alles selber, der Kühlschrank aufmachen, rausholen, trinken, Kaffeemaschine anschmeißen und so. Ich bin jetzt nicht so jemand, die alles da schon geschnibbelt hinstellt. Wenn alles geschnibbelt auf dem Tisch steht, dann wissen meine Mädels ganz genau, aha, der Jakob hat gewusst, wir kommen, der hat uns schon alles schön hingestellt. Und dann sagen die immer so, das war's doch nicht du. Und ich dann immer so, nein, das war ich nicht. Aber die sagen immer, ich bin eine ganz, ganz liebevolle Gastgeberin, aber keine, du weißt, wie ich meine. Also, ja.
Du stehst nicht mit einem Tablett mit Sektgläsern in der Tür und mit Häppchen.
Nein, das mache ich nicht.
Das habe ich ja ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Dann habe ich vorhin schon kurz angesprochen, dass du Vegetarierin bist. Seit wann isst du denn kein Fleisch mehr? Und welche Rolle spielt das so in deinem Leben?
Also ich war mit 18 auf einer Sprachreise in Amerika für 3 Monate und bin als Vegetarier zurück nach Hause gekehrt. Es gab aber gar nicht so diesen einen Moment, weil viele denken, ah ja klar, Amerika mit dem ganzen Fastfood und so und dann hast du so es übergehabt oder sowas. Das war es, glaube ich, gar nicht mal so. Es hat sich schon so angeschlichen. Also schon als ich jung war, habe ich mich vor gewissen Sachen so ein bisschen geekelt, weil ich nicht nachvollziehen konnte, wo das jetzt herkommt. Also das hat mich schon immer beschäftigt, auch schon irgendwie als junges Mädchen. Also nicht als Kind, aber als junges Mädchen, dass ich dann dachte so, irgendwie ist die Vorstellung davon, dass ich diese Kette nicht nachvollziehen kann, hat mich abgeschreckt. Das heißt, ich konnte auch nur Fleisch essen, das nicht mehr aussieht wie irgendwas. Also ohne Knochen. Nicht so im Hähnchen am Flügel oder was. Ne? Das fand ich schon immer komisch, weil ich dachte so, ich kann doch nicht an so einem Knochen dran rumkauen, sondern es musste quasi in meiner Fantasie nicht mehr existent sein. Ne? Das heißt so ein Schnitzel oder sowas, das konnte ich schon essen.
Ist eigentlich lustig, weil es am Knochen ist es eigentlich am besten nachvollziehbar noch, wo es herkommt, wenn man es so betrachtet.
Wenn man es so betrachtet schon, aber da war es für mich so relativ klar, okay, das ist auf jeden Fall ein Tier, ne? Also das ist so irgendwie ein Arm. Und da habe ich gedacht, das wäre so, als wenn ich meinen eigenen Arm essen würde, habe ich mir immer vorgestellt. Und das hat sich irgendwie immer verstärkt, dass mein Kopf mir so einen Streich gespielt hat, dass ich dachte so, kann ich nicht mehr essen. Und da war ich in Amerika und habe da eher dann immer weniger gegessen und kam zurück und habe es dann nie wieder angerührt. War aber nicht so radikal, dass ich gesagt habe, so, ich werde jetzt nie wieder in meinem Leben Fleisch essen. Ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann mal wieder Lust habe, dann würde ich es essen. Aber dieser Moment kam nicht, sondern im Gegenteil, ich wurde älter. Und am Anfang war es halt eben diese Ekelgeschichte. Heute bin ich auch überzeugt einfach. Und heute ist es für mich ganz klar, dass ich das nie wieder essen werde. Und es war so, dass ich noch eine kurze Zeit Shrimps gegessen habe von meiner Schwiegermutter, weil ich die so gerne mochte, wie sie gemacht hat, so eine Scampis. Das habe ich noch so, ich glaube, noch so 2-3 Jahre länger noch gegessen. Und dann war es aber auch damit vorbei, weil ich dann dachte, oh, ich muss mich immer so überwinden, das kann ich irgendwie auch nicht mehr. Und dann war es vorbei. Dann haben mir viele noch gesagt, ah, wenn du schwanger sein wirst, dann wirst du bestimmt wieder Fleisch essen. Aber ich hatte überhaupt gar kein Bedürfnis danach. 0,0.
Und jetzt engagierst du dich ja auch für Tierrechte. Also es hat so ein bisschen, würde ich jetzt von außen sagen, auch so ein bisschen politischere Dimension angenommen. Ist es das für dich? Oder?
Also ich bin immer so grundsätzlich kein Mensch der Extreme. Ich will eigentlich auch, ich halte mich ein bisschen zurück mit so Missionieren. Also das habe ich in den letzten Jahren zumindest getan, weil ich immer gemerkt habe, das stößt auch oft so auf Widerstand. Ne? Also ich bin schon in einer sehr fleischessenden Gesellschaft, ne? Also so griechisch, russisch. Das ist schon, also mein Schwiegervater brauchte bestimmt 10 Jahre, bis er verstanden hat, dass ich kein Fleisch mehr esse. Also der hat mich immer wieder gefragt beim Essen, hier, möchtest du nicht das und das? Und ich immer so, nee, ich esse doch kein Fleisch. Und er sagt aber so, ja, aber Salami. Ich sag so, ja, nee, auch keine Salami. Und also das ist für die wirklich schwierig, weil die dann immer sagen, ja, verstehe nicht, was isst du denn dann? Also wo, also was dazu, ne? Also es ist immer so die große Frage, die immer sagen so, da gibt's so viel Varianz, dass mit den Jahren, jetzt haben sie das eingesehen, essen auch mittlerweile weniger und bei uns zu Hause gibt's überhaupt kein Fleisch zu Hause im Kühlschrank. Also mein Mann isst Fleisch, meine Kinder essen auch Fleisch, aber eben nicht zu Hause, weil und dadurch ist es natürlich schon so viel weniger. Und ja, dann maximal eben im Restaurant oder bei meinen Schwiegereltern zu Hause. Das kann ich denen jetzt nicht verbieten. Will ich auch nicht. Will, dass es aus eigenen Stücken dann eine Entscheidung gibt. Und aber wir reden halt ganz viel darüber zu Hause. Und ich glaube, einfach das Vorleben und auch so eine Überzeugung an den Tag legen, ohne zu missionieren, also ohne Verbot, glaube ich, ist langfristig besser. Also auch, dass meine Freunde, keine Ahnung, mein Umfeld sieht, ich bin wahnsinnig gesund, ich bin vital. Das tut mir gut, es ist halt, und jetzt kommen natürlich noch mehr Themen dazu wie Klima und, also es wird größer, es wird elementarer, es wird wichtiger und natürlich sehe ich es heute auch mittlerweile als Aufgabe, aber eben nicht so missionarisch, jetzt nicht, dass ich mich in jede Talkshow setzen würde und sage so, ne? Eben weil ich daran glaube, dass das nicht so schlau ist, sondern eben einfach mit einer positiven Haltung und mit einer Überzeugung aus dem tiefen Inneren, dass ich sagen kann, für mich, mir tut es gut und ich glaube halt ganz fest daran, dass jeder seinen kleinen Teil leisten könnte und es muss auch nicht immer gleich alles sein. Also ich finde, dieses ganze, also wenn es mir jetzt, es wird mir dann zu radikal. Also jetzt so esse ich zum Beispiel seit 4 Jahren oder so keine Eier mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt innerhalb der nächsten 5 Jahre Veganerin werden. Also ich mache mir da jetzt nicht so einen Stress. Aber das Lustige war, mit den Eiern war es genau das Gleiche wie mit dem Fleisch, dass ich into the blue plötzlich dachte so, oh, ich finde es voll eklig. Also irgendwie, ich... Aber so, wenn es irgendwo mal drin ist, ist okay. Ne, so ein Kuchen oder ein Brot oder so, ne? Aber so das pure Ei, was ich früher halt super gern gegessen habe, Spiegelei, Rührei, gekochtes Ei, das kann ich alles überhaupt nicht mehr essen. Und das ist auch so. Und ich glaube, so Schritt für Schritt in eine gute Richtung gehen.
Und wie sprichst du darüber mit deinen Kindern oder wie erklärst du denen das, wenn man jetzt sagt, man will das nicht verbieten, man will das gar nicht so durchdrücken, aber trotzdem hast du ja total gute Gründe dafür, warum du die Dinge nicht isst?
Absolut. Also ich möchte einfach, dass denen klar ist, dass das, was die da essen, eben auch mal gelebt hat, ne? Dass das nicht diese Illusion weiter herrscht, dass das irgendwie nicht real ist, was natürlich bei Kindern so ist. Ne? Da ist dann die Bärchenwürstchen oder was. Also sowas gibt bei uns überhaupt nicht. Also so Wurst oder sowas sowieso nicht. Ich sage einfach... ja, also einfach ganz klar, wir haben jetzt eine Katze und dass im Prinzip der Unterschied nicht so gemacht wird. Ja, also dass man sagt so, die Katze würdest du jetzt auch nicht essen, ne? Aber die Kuh. Und warum ist das so? Und was macht das mit dir? Und wir sprechen auch ganz viel über Seele. Und also wir glauben einfach auch sehr an diese Dinge, dass man auch ein Stück weit die Seele mit isst und dass da auch Angst drin steckt und wie... viel Qual. Und jetzt natürlich übergreifend sprechen wir auch viel über das Klima. Und mittlerweile ist es ja auch ein großes Thema in den Schulen geworden. Also, dass die Kinder ja selber schon nach Hause kommen und sagen, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Tieressen und Klimakatastrophe. Und warum ist das so? Und was können wir jetzt im Einzelnen schon dafür tun, dass das ein bisschen besser wird? Und dann sagt mein kleiner Sohn, sagt immer so, oh, ich wäre ja so gerne Vegetarier, aber es schmeckt so lecker. Und dann haben wir mittlerweile ja ganz tolle Ersatzprodukte. Und am Anfang haben wir nicht gesagt, dass es Ersatzprodukte sind. Und die haben es gar nicht gemerkt. Also das war total witzig, so die ersten Male. Ne? Man so, und lecker? Wurst oder was auch immer, Hackfleisch, Lasagne, ne? Ja, super lecker, super lecker. Und dann haben wir danach erst gesagt, das war gar kein Fleisch. Und so, was? Krass. Ja, und ich glaube einfach, dass man da heute, also würde ich jetzt nochmal von vorne anfangen mit Kleinkindern, würde ich das, glaube ich, von Anfang an so integrieren, weil das relativ einfach heute ist, weil es einfach so viel Auswahl gibt, so viele Produkte, so viel, also es ist ja nicht mehr kompliziert, heute so zu leben.
Ja. Und dieses Muttersein, verändert das für dich was daran, wie du so auf, ich vor allem vielleicht in die Zukunft blickst? Also ich habe immer den Eindruck, dass das irgendwie, wenn man sozusagen so viel mit der kleinen Nachwuchsgeneration zu tun hat, dass das dann nochmal so ein anderes Gefühl auslöst. Auch diese, ja, dann doch irgendwie Bedrohungen jetzt, die durch so Klimawandel entstehen.
Also grundsätzlich fängt es damit an, dass meine Familie, also mein Mann und ich, nenne ich es jetzt mal als meine Familie, wir uns sehr bewusst dafür entschieden haben, angstfrei durchs Leben zu gehen. Das ist schon eine Entscheidung und das hat auch viel mit unserer, wir befassen uns ganz viel mit persönlicher Weiterentwicklung seit vielen Jahren. Ich habe ja auch letztes Jahr mein erstes Buch darüber geschrieben, Rosarotes Glück. Und das geht halt viel um, wie man das Leben sieht, ja, und dass die Welt nicht so ist, wie sie ist, sondern so, wie du bist. Und dass unseren ganzen Einfluss, den wir auch haben, den wir mit uns tragen, dass wie kann es möglich sein, dass zwei Menschen dasselbe sehen und was ganz anderes fühlen und oder Bedrohung eben so wahrnehmen oder so wahrnehmen, ja, Verantwortung, eigene Verantwortung im Leben sehen oder eben nicht sehen, ne? Und ich glaube, umso weniger wir das Gefühl haben, wir könnten etwas beeinflussen, umso größer ist die Bedrohung, umso größer ist die Angst. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass ich hier zu Hause die Welt retten kann, aber ich glaube eben schon an Einfluss und ich glaube an Dominoeffekt, ich glaube an Spiegelung, dass wir, also ich glaube ganz doll an Energien, dass auch alles, was ich tue, einen Einfluss hat auf meinen Mikrokosmos, das hat einen Einfluss auf den nächsten Mikrokosmos und das kommunizieren wir ganz viel bei uns zu Hause schon. Und deswegen sehe ich, also mein Buch heißt halt auch, der Untertitel ist, setz doch mal die rosarote Brille auf. Und das bedeutet, nicht naiv zu sein und die Augen zu verschließen vor den Dingen, sondern im Gegenteil, sich auf Lösungen zu fokussieren und Möglichkeiten. Und es gibt wahnsinnig viele. Und das sind all diese Themen, die sich bei uns drehen. Und deswegen bin ich nicht bedroht, sondern ich sehe ganz viel Positives, was sich gerade in der Jugend entwickelt. Viel mehr Neugier, viel mehr Aktivismus und etwas verändern wollen, etwas verändern können. Möglichkeiten, ohne Ende Möglichkeiten. Ich sehe ein Feld voller unbegrenzter Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und umso mehr ich darüber spreche und darüber nachdenke, jetzt habe ich gerade auch mein zweites Buch abgegeben. Es geht auch um dieses Thema. Es geht ganz viel um Leichtigkeit und Freude, weil ich ganz doll davon überzeugt bin, dass das unser Motor ist, unser Antrieb. Begeisterung ist unser Antrieb. Ja. Ich glaube, wenn du nicht begeistert wärst von vegan Essen, Ernährung, könntest du so einen Podcast nicht machen. Du hättest nicht den Antrieb, da loszugehen und Menschen zu interviewen und zu sagen, so, warum ist dir diese Dinge wichtig? Und ich glaube, dass jeder, der so einen Motor von Begeisterung hat und Freude, dass wir so viel, also ohne Ende bewegen können. Also daher sehe ich viel Gutes.
Cool, gutes Statement. Willst du über dein Buch noch ein bisschen was erzählen?
Also das Neue, da kann ich noch nicht so viel zu erzählen, außer dass es im Frühjahr 2023 rauskommt. Ich habe es gerade abgegeben, es wird ein Ratgeber sein, aber ein Ratgeber mit Augenzwinkern, weil ich habe zwar jetzt im letzten Jahr eine Coaching-Ausbildung gemacht, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan davon zu sagen, naja, das hast du jetzt wahrscheinlich schon rausgehört in den ersten Minuten, dass ich jetzt da stehe mit dem Zeigefinger und sage, so musst du das machen und so musst du und du musst jetzt um 5 Uhr morgens aufstehen, damit du das und das und das, also von diesen ganzen...
Weder beim Fleischessen noch beim Glücklichsein sozusagen.
Noch beim Glücklichsein. Ich glaube, es muss leicht sein. Das ist, glaube ich, das Stichwort. Und das Buch geht ganz viel eben um diese Leichtigkeit, ja. Dass das alles, es darf nicht anstrengend sein. Also weil dann willst du es nicht machen. Ne? Also du willst die Dinge nicht machen, wenn du vorher schon denkst, die Komfortzone, dass du denkst, oh Gott, auf gar keinen Fall. Sondern es ist irgendwie in deiner Sprache geschrieben, hoffe ich, erzählt. Es sind meine Geschichten, die dich vielleicht zum Lachen bringen, motivieren, inspirieren. Und so war es auch im ersten Buch. Und das erste Buch ist halt eher biografisch mit so Impulsen. Und im besten Fall, und das ist auch das Feedback, was ich jetzt viel bekommen habe, geht es dir nach dem Lesen besser als vor dem Lesen. Und ich glaube, damit habe ich dann schon meinen Sinn erfüllt.
Aber ich will dich jetzt gar nicht da sozusagen rausholen oder drauf festnageln, aber ich habe schon den Eindruck, bei so einem großen Problem wie jetzt Klimawandel und diesen ganzen Anforderungen, die das ja auch an jeden Einzelnen stellt, frage ich mich so ein bisschen, ob man da durchkommt mit dieser Haltung von, es muss leicht sein. Also ich merke, dass ich da nicht so 100% mitgehen kann, erstmal so intuitiv.
Mhm. Verstehe ich total. Ich frage mich immer, also es ist ein Riesenberg, ne? Also und mit rosaroter Brille, ohne rosa Brille ist ein Riesenhaufen Scheiße, ja? 100%ig. Die Frage ist nur, wir wollen es ja irgendwie bewältigen und wir wollen ja irgendwo hinkommen. Und mit welchem Antrieb habe ich mehr Möglichkeiten, etwas zu bewegen? Das ist immer so ein bisschen meine Frage. Also in meinem neuen Buch gibt es zum Beispiel ein Kapitel, da geht es genau darum, dass mir oft vorgeworfen wird, ich wäre halt eben naiv und würde ich denn das Ganze gar nicht sehen? Und wie kann ich dann immer noch von Montagmorgens durch die Wohnung tanzen, reden, wenn doch eigentlich die Welt da draußen brennt und untergeht, ja? Ja, aber ich glaube, es gibt einfach dafür zu viel Gleichzeitigkeit, ja? Also während auf der einen Seite die Welt brennt, passieren ja gleichzeitig im selben Augenblick die schönsten Dinge auf der Welt, ja? Kinder werden geboren, Menschen treffen sich wieder, Brände werden gelöscht, Tiere werden gerettet, noch mehr Leute gehen auf die Straße, noch mehr Bewegung. Also es passiert ja alles gleichzeitig. Und ich glaube, dass wenn wir uns dann aber auf das fokussieren, was noch zu groß ist, also immer nur hochgucken und sagen, wie weit muss ich noch nach oben? Es ist zu weit, ich kann nicht mehr. Oder ich gucke immer und sage, ey, ich bin schon 5 Schritte. Und jetzt gehe ich noch ein. Ich glaube, dass trotzdem wir diese Haltung brauchen, da durchzukommen. Weil ich glaube, sonst kommen wir da gar nicht durch. Und wir müssen diese Motivation haben, dass es sich lohnt. Und ich glaube, die kann es nur darin geben, dass man sagt, wir werden mehr. Wir werden mehr, die verstanden haben, dass wir jetzt was verändern müssen. Und sei es in kleinen Schritten. Und ich glaube, dass diese kleinen Schritte, wenn wir den Menschen klar machen da draußen, ihr müsst nicht morgen alle Veganer sein. Aber hört doch einfach auf, jeden Tag Fleisch zu essen. Wie wäre es mit 2-mal die Woche? Ne? Und dann einmal die Woche. Und also erstmal diese kleinen Schritte zu motivieren, um überhaupt mitzugehen auf den Zug. So. Und ich glaube, das schätze ich, ist ganz clever, weil man merkt das ja gerade mit Kindern und Schule und umso mehr Druck, umso mehr auf den Schultern drauf, umso weniger haben sie Bock und denken so, ey, schaffe ich auf gar keinen Fall noch 5 Jahre. Und ich so, du, denk mal nicht an 5 Jahre, denk mal nur heute. Nur heute musst du den Tag schaffen und dann reden wir über morgen. Ne? Also nicht noch, oh Gott, ne, wie das immer so ist, bis zu den Sommerferien, das schaffe ich niemals. Ich schreibe noch 5 Arbeiten. Ich so, ja gut, jetzt entspann dich, wir machen jetzt erstmal nur eine Arbeit.
ja, cool. Wir haben immer so Richtung Abschluss eine Frage aus der Community, also von einem Hörer oder einer Hörerin. Und das ist diesmal eine Frage von Chiara. Und sie fragt, was war dein Lieblingsessen in der Kindheit?
Was war mein Lieblingsessen in der Kindheit? Es gab bei uns im Restaurant eine Vorspeise, das war Blattspinat. Ist das verrückt? Ich mochte als Kind schon Blattspinat. Ne? Das ist, viele Kinder mögen ja keinen
Ungewöhnlich.
Spinat. Ungewöhnlich. Aber es war so lecker zubereitet. Es ist so eine Vorspeise gewesen im Ofen. Blattspinat mit so Tomatensauce, Knoblauch und ein bisschen so pikant. Ich mochte schon immer gerne so schön gewürzt. Käse überbacken im Ofen. Und ja, das fand ich, das war mein absolutes Lieblingsessen. Spinat mit Käse überbacken.
Und es ist ja sogar vegetarisch, das heißt, du musstest es gar nicht, du könntest es theoretisch heute noch nachstellen.
Ich könnte es theoretisch heute noch nachstellen. Heute gibt es sogar noch vegane Möglichkeiten, das bestimmt nachzustellen. Also da gibt es, ja, also es war nie ein, ich könnte jetzt nicht sagen, dass irgendein Fleischgericht mein absolutes Lieblings. Also es gibt auch nicht so, ich sage, boah, das vermisse ich oder so. Auf keinen Fall. Also es waren eigentlich eher immer die Nudeln mit irgendeiner leckeren Soße und Süßigkeiten. Wir hatten das beste Tiramisu, muss ich leider auch noch dazu sagen. Das war leider auch sehr, sehr gut.
Ja, lecker. Und dann habe ich noch 3 schnelle Fragen, die wir allen GästInnen stellen. Mhm. Und die erste Frage ist, wie soll unsere Welt 2050 aussehen?
2050, wow, okay, also in 26 Jahren. Ich würde mir wünschen, dass das ganze Schulsystem auf den Kopf gestellt werden würde. Das ist mein allergrößter Wunsch vor allem, dass das Schulsystem muss komplett aufgerollt werden. Es müssen Fächer in die Schule, wo es um Achtsamkeit, um Glück geht, wo es um Nachhaltigkeit geht, wo es um ein Miteinander, Füreinander, wo eigentlich das ganze Menschliche im Vordergrund steht, dass wir auch nicht mehr in allem gut sein müssen, dass wir nicht sitzen bleiben mit 2 Fünfen in Fächern, die wir in unserem Leben nie wieder brauchen, ja, Französisch und, keine Ahnung, Chemie, sondern dass es so eine Sache nicht mehr gibt, dass wir die Kinder in den Stärken stärken, dass sie sagen, dass sie spüren in der 6. Klasse, ich liebe Mathe. Und dann sei doch der Beste in Mathe und vergiss Deutsch und Englisch, ja. Vielleicht brauchst du es auch nie wieder, weil du wirst der krasseste Mathe-Genie überhaupt, ja. Oder du liebst Bio und du wirst unsere Welt verändern, weil du einfach jetzt schon Ideen hast, ja. Dann sollten wir den ganzen Kopf doch nicht blockieren mit irgendwie Französisch-Vokabeln. Also ich glaube, es wäre so schön, wenn wir die Kinder da schon so früh abholen und wenn sie in der Schule schon lernen, was sie essen zum Beispiel, was in den Lebensmitteln wirklich drin ist, aber auch wirklich so mit Ausflügen in den Supermarkt vergleichen. Warum ist denn Bioladen vielleicht besser oder warum sollte man da einkaufen gehen? Dass die Kinder nach Hause kommen und sagen, Mama, weißt du, was ich heute erfahren habe? Das hinten auf den Lebensmitteln, das bedeutet XYZ, keine Ahnung. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, es müsste sich umdrehen. Dass das Ganze fängt schon viel, 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 viel früher an. Und dann hätten wir gar nicht so viel Arbeit später. Also wenn das Schulsystem aufgerollt wäre, glaube ich, sind wir einen großen Schritt weiter. Und das nächste ist natürlich, dass wir friedlicher, oh, ich würde mir das so wünschen, dass die sozialen Medien wirklich sozial sind und nicht mehr so viel Hass und dass wir verstehen, es ist ein schöner Satz, den ich mal irgendwo gehört habe, den ich jetzt auch in meinem Buch mit reingeschrieben habe, den ich liebe. Wir müssen, ich kriege einen Moment, ich muss gucken, ob ich ihn zusammenkriege. Ich muss die Person, ich kann eine Person nicht mögen und trotzdem gutheißen, was sie sagt und das Gleiche aber auch andersrum. Also ich kann auch eine Person, also wenn ich eine Person nicht mag und die sagt aber etwas Gutes, dann kann ich das gut finden und andersrum genauso, dass wir differenzierter werden, dass wir nicht immer so krass in Schubladen denken und alles so verurteilen, dass das würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass wir, wenn wir wollen, dass die Menschen uns zuhören, dass wir auch mehr zuhören und alle die Dinge, die wir uns wünschen, irgendwie mal bei uns selber anfangen. Das wäre schön. Mhm.
Dann machen wir den Sprung jetzt nochmal andersrum sozusagen. Du kannst 3 Generationen in die Vergangenheit reisen. Welchen Tipp würdest du den Menschen geben?
3 Generationen in die Vergangenheit, ja. Also mit Sicherheit würde ich denen sagen, sorge dich nicht so viel, sondern lebe. Also dass 99% aller Sorgen meistens nicht eintreffen. Das bedeutet mehr ins Handeln gehen und mehr wagen, mehr leben, mehr lieben, mehr lachen, genießen. Das nicht nur um Zuaufgaben zu machen im Leben, sondern einfach nur, weil etwas schön ist, weil etwas Spaß macht. Dass wir hier nicht sind zum Überleben, sondern zum Leben. Dass wir unser Leben lebenswert machen und ja, also weniger Sorgen, mehr glücklich sein, mehr Platz fürs glücklich sein und auf jeden Fall 3 Generationen früher. Puh, also die haben sich ja, glaube ich, noch überhaupt keine Platte gemacht zu irgendwelchen Themen wie Ernährung. Aber weißt du, was ich dazu auch denke, weil ich auch spannend finde. Manchmal rede ich so mit Leuten und dann sage ich so, ja, man darf nicht so viel Fleisch essen und dann kommt so ein Satz wie, ach, meine Großeltern haben auch alles gegessen und sind 99 geworden, ja. Und da sage ich immer so, ja, aber bei denen gab es ja gar nicht dieses Übermaß. Da hat man ja nur einmal die Woche Fleisch gegessen, weil es gab ja gar nicht so viel. Und das alles war nicht so manipuliert und in Massen produziert, damit wir doch bloß zu jeder Jahreszeit auch alles essen können, überall auf der Welt. Das gab es alles nicht. Und deswegen sind die auch 99 geworden. Also wir können diese Generation nicht miteinander vergleichen. Daher glaube ich, können wir vielleicht doch noch mehr von denen lernen, vom Ursprung und mehr schätzen zu wissen, was wir haben, als die von uns. Aber die von uns vielleicht in anderen Belangen, das stimmt, ja.
Das ist interessant, weil zu dem, was du sagst, ist es ja tatsächlich so, dass es einfach damals, es gab ja diesen Überkonsum nicht, der es heute so problematisch macht, diese Produkte. Und also deshalb.
Ah, die Aufteilung. Ich wünsche mir noch für bitte wann war das? 2050?
2050.
Ja, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir ich meine, das wünschen wir uns seit hunderten von Jahren, dass diese Aufteilung irgendwie mal stimmt. Also, dass nicht auf der einen Seite der Welt wir nicht wissen, wo der ganze Müll hinkommt, weil wir alles nur wegschmeißen und wir viel zu viel von allem haben und die andere Seite der Welt nichts zu essen hat. Das wäre irgendwie schön, wenn das irgendwie einen Ausgleich geben könnte auf irgendeine Art und Weise.
Letzte Frage an dich. Jetzt habe ich dich schon nach deinem liebsten Kindheitsessen gefragt. Was ist euer liebstes Familienrezept? Was kocht ihr zu Hause, beziehungsweise was kocht dann vielleicht eher dein Mann?
Mein Mann. Oh, Lieblingsrezept. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass wir wirklich viel auswärts gerne essen und ich so eher so mein Lieblingslokal habe und dann da so mein Lieblingscurry. Wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, mein Mann hat Curry auch schon spezialisiert. Also, das schmeckt richtig gut mit so Nüssen und Schaf und ganz vielen verschiedenen Gemüsen und Früchte. Ich mag auch gerne so die Kombination aus so Früchten im Essen und Gemüse. Das finde ich auch total lecker. So scharf und süß, ne? So zusammen. Oder so ein ganz tolles Couscous-Gericht kann mein Mann kochen. Couscous mit Gemüse und, wie heißen die? Cranberries sind da drin und Nüsse. Sehr lecker.
Klingt sehr lecker. Susan, damit sind wir durch. Ich danke dir total, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Und natürlich auch schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Hört auch gern in die anderen Folgen mal rein. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.